Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Grab war nicht leer. Diese Meldung geisterte vor einiger Zeit durch die archäologische Fachpresse. Forscher hatten bei Jerusalem eine antike Grabstätte gefunden, ungefähr aus der Zeit von Jesus, und auf dem Sarkophag konnte man die Namen Maria und Jesus entziffern. Ein Gegenbeweis für Ostern, so jedenfalls haben einige den Fund zu verkaufen versucht, auch wenn die archäologische Fachwelt abwiegelt, Maria und Jesus, das waren damals Namen wie Thomas und Andreas in meiner Generation, also ziemlich häufig, und nicht unter jedem Grabstein, auf dem Thomas steht, liegt Thomas Mann begraben. Trotzdem wurde die Meldung begierig aufgenommen. Der Gegenbeweis für die angebliche Auferstehung, diese Vorstellung, die sich so gar nicht in unsere erklärbare Welt einfügt. Was die Wissenschaft nicht erklären kann, das darf es nicht geben. Und Ostern, die Auferstehung, das passt nicht in die Welt, wie wir sie kennen. Selbst Theologen stimmen manchmal mit ein in diesen Abgesang auf die Auferstehung. Da heißt es dann, Jesus lebt weiter in den Herzen der Gläubigen oder die Sache Jesu geht weiter. Rudolf Bultmann, einer der einflussreichsten Theologen des letzten Jahrhunderts, hat das mit befördert. Er ist berühmt geworden durch den Satz, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Nun könnte man als gläubiger Mensch einfach trotzig sagen, doch. Aber als Theologe ist das nicht so einfach, denn Theologie versteht sich schon lange als Wissenschaft, jedenfalls hier bei uns, die Seite an Seite mit den anderen Wissenschaften gelehrt wird, eben auch mit den Naturwissenschaften. Und deshalb darf es eigentlich keine Widersprüche geben. Was wir glauben, darf nicht unwissenschaftlich sein. Und bis hierhin würde ich sogar mitgehen. Was wir glauben, ist nicht unwissenschaftlich. Aber problematisch wird es, wo man dieses Argument umdreht und sagt, was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, das kann es nicht geben. Hier würde ich widersprechen. Die Glaubenserkenntnisse füllen eigentlich immer Leerstellen, die unser naturwissenschaftliches Weltbild enthält. Denn unsere Glaubenserkenntnisse liegen ja auf einer ganz anderen Ebene, die mit naturwissenschaftlichen Mitteln gar nicht erfasst werden kann. Was weiß die Chemie über Liebe? Was die Physik über Hoffnung? Was weiß die Biologie über den Sinn des Lebens? Sie können gar nichts über diese Bereiche aussagen. Sie liegen auf einer anderen Ebene der Erkenntnis. Und so ist es erst recht mit Gott. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die lassen sich mit Mitteln der Naturwissenschaft nicht erklären. Und trotzdem sollten wir solche, ich nenne sie mal Naturwissenschaftsgläubigen, wir sollten sie nicht verurteilen. Menschen, die nach Beweisen suchen, Skeptiker, die beim Bibellesen sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Leute, die nicht alles gleich schlucken, sondern ihre Fragen stellen. Letztlich befinden sie sich in ziemlich guter Gesellschaft, mit einem Jünger namens Thomas, von dem wir heute in unserem Evangelium hören. Dieser Thomas ist einer der wenigen Jünger, die ein ganz eigenes Profil haben. So liest man ja oft einfach von den 12. Aber Thomas hat was Eigenes, gerade im Johannesevangelium. Thomas fragt, wenn er etwas nicht versteht. Zum Beispiel, als Jesus seine Abschiedsrede hält und sagt, ihr wisst, wo ich hingehe. Da schüttelt Thomas den Kopf und fragt nach, nö, wie kommst du darauf? Wie können wir den Weg wissen? Auf der anderen Seite, wenn er etwas als richtig erkannt hat, dann ist er auch bereit zu Konsequenzen. So zum Beispiel, als Jesus seinen Freund Lazarus zur Hilfe eilen will, da versuchen die anderen Jünger, ihn aufzuhalten. Du bist doch gerade erst mit knapper Not deinen Gegnern entgangen und jetzt willst du wieder in diese Gegend zurück. Und als sie merken, dass Jesus sich nicht abbringen lässt, da ist es Thomas wieder, der sagt, gut, dann lasst uns mitgehen, dass wir zusammen mit Jesus notfalls sterben. Und hier in unserem Evangelium am Sonntag nach Ostern, da wird deutlich, dass Thomas auch in Glaubensdingen ganz ähnlich konsequent sein will, aufs Ganze gehen. Er hat ein Bedürfnis nach handgreiflichen Beweisen. Der ungläubige Thomas, dieser Titel haftet ihm an, zu Unrecht. Denn es ist eigentlich ein Weg des Glaubens, den Thomas geht. Eine Entwicklung, die alle, die glauben wollen, nötig haben. Was andere erzählen, ist ja schön und gut. Aber für den Glauben brauche ich eigene Erfahrung. Ich kann von anderen die alten Geschichten hören, von den Eltern, von den Pastoren, von den Religionslehrerinnen. Aber wenn es nicht zur eigenen Begegnung mit Jesus Christus führt, dann bringt mir das alles gar nichts. Thomas ist nicht bereit, das Glaubensbekenntnis der anderen einfach nachzuplappern. Und gerade diese Skepsis, sein Hinterfragen, sein angeblicher Unglaube, gerade der bringt ihm eine Erfahrung mit Jesus, die alles andere in den Schatten stellt. Was lernt Thomas, als er dann dabei ist, als Jesus nach einer Woche wiederkommt, am Sonntag, als die Jünger vielleicht zu einem kleinen Gottesdienst versammelt sind? Zuerst muss Thomas sich korrigieren lassen. Die Korrektur betrifft seine Vorstellung vom Auferstandenen. Der Skeptiker Thomas kann sich nicht vorstellen, dass ein Toter wieder zurückkehrt, einfach so. Und damit behält er sogar recht. Jesus kehrt nicht einfach zurück in sein altes Leben. Es ist eine neue Weise, in der Jesus lebt. Unser Evangelium macht das deutlich, indem es zweimal ausdrücklich sagt, er kam bei verschlossenen Türen. Er ist plötzlich da in ihrer Mitte. Er zeigt seine Identität, die Spuren der Kreuzigung an seinem Leib, aber es ist eine andere Weise der leiblichen Existenz, eine, die wir mit unseren naturwissenschaftlichen Kategorien nicht beschreiben können. Thomas erfährt, es gibt Dinge, die sind nicht messbar, aber trotzdem sehr real. Die Begegnung mit Jesus ist für Thomas aber nicht nur Korrektur, sie ist auch Bestätigung. Er bekommt keine Klatsche. Da liegst du ja völlig falsch mit deinem Zweifel. Nein, Jesus geht auf seine Bedürfnisse ein. Beweise wollte Thomas sehen. Die Wunden, die ihm Nägel und der Speer des Soldaten am Jesus am Kreuz zugefügt haben, die wollte er berühren. Und Jesus erlaubt ihm das sogar. Jesus hat keine Berührungsängste mit Zweiflern. Und deshalb sollten auch wir vor unseren Zweifeln keine Angst haben. Zweifel können wichtige Wegmarken sein. Und am Ende dieses Weges wartet der Auferstandene, nimmt den Zweifler in seine Arme. Der Höhepunkt unserer Geschichte ist das Bekenntnis, das Thomas über die Lippen kommt, als er Jesus begegnet. In dem Moment verzichtet er sogar darauf, die Nägelmale wirklich zu berühren. Er ruft einfach nur aus, mein Herr und mein Gott. Das ist übrigens das umfassendste Bekenntnis zu Jesus, das es im ganzen Neuen Testament gibt. In Jesus mit diesem geschundenen Körper erkennt Thomas den Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ausgerechnet der Zweifler dringt zu dieser Erkenntnis durch. Glaube, der sich durch Zweifel hindurchkämpft, hat großes Durchdringungsvermögen. Und diesen Glauben bestätigt ihm Jesus. Jetzt glaubst du, wo du mich gesehen hast. Und dann fährt er fort, aber selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das klingt zunächst wie eine Kritik, aber es ist letztlich vielmehr eine Vorbereitung auf die Zukunft, auf das, was kommt. In Zukunft werden die Jünger ohne Jesu sichtbare Gegenwart auskommen müssen. Und die entscheidende Frage wird dann sein, wie kann es dann trotzdem echte, wirkliche Begegnung mit Jesus Christus geben? Die Osterbegegnungen der ersten Jünger waren für die beginnende Kirche eine ganz wichtige, wesentliche Erfahrung. Sie haben aus diesem verängstigten Haufen mutige Menschen gemacht. Aber diese Ostererfahrungen werden von da an nicht etwa zur Alltagserfahrung für die Gläubigen. Sie bleiben Zeichen, so nennt es der Evangelist. Zeichen, also etwas, was einmal aufleuchtet, um auf etwas nicht so Offensichtliches hinzuweisen. Im Johannesevangelium heißen die Begegnungen mit dem Auferstandenen Zeichen mit dem gleichen Wort, das er zur Beschreibung der Wunder von Jesus benutzt. Solche Zeichen haben immer nur wenige Auserwählte erfahren und das zeitlich begrenzt. Und auf das Danach bereitet Jesus seine Jünger vor. Die Zeit des Sehens wird vorbei sein, die Zeit der Begegnung jedoch nicht. Dem Auferstandenen wird man begegnen können, auch wenn die Zeit des Sehens vorbei ist. Und das ist der Punkt, wo die Thomas-Geschichte für uns höchst spannend wird. Denn das ist ja unsere Situation. Wie geht das heute, dem Auferstandenen begegnen? Drei Hinweise, drei Wegweiser finden sich in unserem Evangelium. Da ist zuerst der Gruß, Friede sei mit euch. Dreimal sagt Jesus das. Und die Leser und Leserinnen des Johannesevangeliums, die erinnert das unwillkürlich an die Worte, die Jesus vor seiner Kreuzigung gesagt hat: Meinen Frieden lasse ich euch. Frieden. Shalom. In Israel heißt das heute so viel wie Hallo einfach, aber der biblische Gruß bedeutet mehr. Shalom, das ist das umfassende Heil. Friede sei mit dir. Das heißt, mögest du zur Ruhe und möge dein Leben zur Erfüllung kommen. So ein innerer Frieden. Das ist eine Erfahrung, die viele Gläubige bestätigen können. Ich bete zu Hause, ich singe im Gottesdienst oder bei einer Situation draußen, bei einem Spaziergang und plötzlich überkommt mich ein innerer Frieden. Ich spüre eine Gelassenheit. Im Lichte unseres heutigen Predigttextes möchte ich sagen, solche Erfahrungen sind nichts Geringeres als Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie beweisen nichts, aber sie können doch unseren Glauben stärken. Und vor allem, wir dürfen uns danach ausstrecken. Wir dürfen Jesus bitten, komm Herr, nimm mich Zweifler in deine Arme, so wie damals Thomas. Heute unsichtbar, aber doch nicht unerfahrbar. Ein zweiter Ort der Begegnung mit dem Auferstandenen kommt in unserem Text zur Sprache, die Vergebung der Sünden. Wenn ein Mensch seine Schuld bereut und zugesprochen bekommt, du bist frei im Namen von Jesus Christus, das ist kein leeres Gerede, das ist eine lebendige Ostererfahrung, eine echte Begegnung mit dem Auferstandenen. Und damit hängt dann der dritte Ort zusammen, wo diese Begegnung auch für uns heute möglich ist. Unser Evangelium erzählt, Jesus sendet seine Jünger in die Welt quasi als seine Stellvertreter. Die Gemeinschaft der Gläubigen, sie soll auch ein Ort der Begegnung mit dem Auferstandenen bilden. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen, egal wo, egal wann. Und zwar nicht symbolisch, sondern ganz real. Vielleicht denkt jetzt jemand, naja, da bildet ihr euch ganz schön was ein. So ein tolles Bild gibt eure Gemeinschaft ja in der Regel gar nicht ab. Aber es liegt eben nicht daran, wie tolle Hechte wir sind. In unserem Evangelium bläst Jesus seine Jünger an und sagt damit, der Heilige Geist sei in euch. Und das ist eine Anspielung, eine innerhalb der Bibel, so wie die Schöpfungsgeschichte erzählt, dass aus einem Klumpen Lehm ein Mensch wird, in dem Gott ihm das Leben einbläst, so weckt Jesus seine Jünger zu einem neuen Leben, indem er sie anbläst. Überall, wo dieser Geist zum Zuge kommt, da wird die Gemeinschaft der Gläubigen zu einem Raum der Begegnung, zu einem Schutzraum, in dem Menschen dem Auferstandenen begegnen können. Liebe Gemeinde, die Begegnung von Thomas mit Jesus steht an der Schwelle einer neuen Zeit. Eine Zeit, in der wir den Auferstandenen nicht mehr sehen, aber ihm sehr wohl begegnen können. Diese Begegnungen sind naturwissenschaftlich nicht messbar. Genauso wenig wie die biblischen Osterbegegnungen. Aber ich kann sie real erleben. Auch als Mensch, der Rasierapparat, Radio und Internet benutzt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Frühmorgens, da die Sonne aufgeht, noch einmal ein Osterlied unter der Nummer 111.